Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 17. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ich begrüße wie immer an meiner Seite die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Mitzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich heute auf eine wirklich sehr spannende Folge, denn es war wieder einiges los, und lassen Sie uns auch gleich einsteigen, denn alle großen Medien haben diese Woche über Sie berichtet, Frau Kneißl, genau genommen über Ihren Umzug nach St. Petersburg. Die Welt schrieb, Österreichs Ex-Außenministerin fliegt samt ihren Ponys von Syrien nach Russland. Die FAZ hat ihm gar einen ganzen Artikel hinter einer Bezahlschranke gewidmet. Der Titel lautet Ponys statt Panzer, wie ein russisches Militärflugzeug zum Umzug der früheren österreichischen Außenministerin Karin Kneißl nach Russland beitrag. Und auch ihr Heimatmedium, der ORF, berichtet über ihren Umzug. Im Fokus stehen dabei ihre Ponys und die Tatsache, dass sie scheinbar mit einer Militärmaschine geflogen sind. Frau Kneißl, klären Sie unsere Zuhörer doch mal auf. Was sind denn die genauen Hintergründe Ihres Umzuges nach St. Petersburg und wie geht's Ihren Ponys?
Vielen Dank. Den Ponys geht's gut. Die genießen das russische Gras. Sind in einem Stall südlich von St. Petersburg gut untergebracht. Ich wurde im Juni dieses Jahres zur Gründerin und auch Leiterin dieses universitären Institutes, das den Kurznamen trägt Gorki. Das steht für die englische längere Fassung Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues, also ein, ich möchte es nicht als Think Tank bezeichnen, aber Think Tank gibt es zu viele, und wir wollen uns auch nicht in weiteren Publikationen verstricken, sondern es soll mehr ein Do-Tank sein. Ich habe das in einem unserer Podcasts schon mal erläutert. Es gibt auch eine Webseite zugänglich auf der Webseite der St. Petersburger Universität. Wir beschäftigen uns mit Energiefragen, mit dem arabischen Raum, mit Westasien im weitesten Sinne, also Türkei bis Iran. Und auch mit Migrationsfragen. Das sind unsere wesentlichen drei großen Themen. Und im Juni stellte ich dann fest, dass diese Aufgabe eine sehr große Verantwortung mit sich bringt, viel Arbeitszeit in Anspruch nehmen wird. Und das kann ich nicht nebenbei machen, weil ich bin an sich die letzten 16 Monate, so alle 6-7 Wochen von Beirut nach Moskau geflogen für meine diversen Lehrveranstaltungen. Aber es ist das eine, ob man jetzt 10 Tage ein Intensivseminar hält oder ob man eben ein Institut leitet und aufbaut vor allem. Also wir sind ja erst in der Aufbauphase. Es ist wirklich noch embryonal. Wir haben ein kleines Mitarbeiterteam jetzt einmal von drei sehr, sehr, sehr sympathischen jungen Leuten. Und zu diesem Zwecke beschloss ich eben in St. Petersburg ein Quartier zu beziehen. Und es ist mir dann auch gelungen, nach einer sehr intensiven Suche eine Wohnung zu finden. Und ich habe jetzt einmal vor, das nächste Jahr wirklich 100% für dieses Institut zur Verfügung zu stehen. Wir werden sehen, wie sich unsere Projekte entwickeln, wie viel Zeit das dann in Anspruch nehmen wird, weil ich persönlich bin an sich kein Stadtmensch, ich bin eher ein Landmensch, und im Sommer überschlugen sich ja die Medien, dass ich in einem kleinen Dorf im Ryazan-Oblast Quartier bezogen hätte, dass ich dort vom russischen Geheimdienst sogar versteckt worden wäre, um sozusagen dort untergetaucht sei. Also egal, wo ich mich aufhalte, ob am Wirtschaftsforum in Vladivostok, ob in einem kleinen Nest in der russischen Provinz oder jetzt in der alten, früheren Hauptstadt St. Petersburg, es gibt sehr, sehr viel Nahrung für Medien, egal ob im deutschsprachigen Raum oder darüber hinaus. Und das, was da alles berichtet wurde, ist eher einzuordnen und in der Rubrik wahrscheinlich entweder schmutzige Fantasie, Science Fiction oder wie auch immer, also Fantasy-Romane aller Art, weil das, ja, es wurde unter anderem berichtet, die Ponys seien also über 6 Länder in einem Militärjet aus Österreich herübergebracht worden, was alles nicht so stimmt. Es ist ja unseren Zuhörern bewusst, wir haben das gesamte letzte Dreivierteljahr ja immer aus dem Libanon berichtet. Ich selbst musste unfreiwillig Österreich im September 2020 verlassen. Ich habe damals versucht, mich in Frankreich niederzulassen, hatte dann auch nach langer Suche und vielen Rückschlägen einen kleinen Bauernhof im Süden Frankreichs gefunden. Ich wurde im Frühjahr 2022 von den französischen Behörden aufgefordert, das französische Staatsgebiet unmittelbar zu verlassen, beziehungsweise wurden meine Vermieter damals aufgefordert, mich sozusagen aus dem Mietvertrag sofort zu entlassen. Es wurde Druck auf die Vermieter ausgeübt und mir wurden sowohl Bankkonto als auch Steuernummer verweigert. Ich hatte mich 4 Monate um ein Bankkonto bemüht. Auch der Weg zur Nationalbank, zur Banque de France half nichts, weil an sich ist die Banque de France verpflichtet, eine Bank zu beauftragen, einen Kunden sozusagen zu nehmen. Das alles erfolgte immer nur mündlich. Ich habe nur für die Banque de France eine schriftliche Aussage, aber keine rechtliche Argumentation erhalten. Und so machte ich mich mit DHL auf den Weg in den Libanon, weil es war mir klar im Frühjahr 2022, dass ich aus einem EU-Staat nicht nach Russland übersiedeln kann. Das war klar. Es war auch offensichtlich, dass überall andere Sorgen bestanden und ich konnte mehr oder weniger im Alleingang mit DHL meinen Hausrat, das war eben ein paar Möbel, ein paar Bücher, und mit meinen Tieren via DHL Flug von Marseille nach Beirut übersiedeln. Das gelang mir. Innerhalb des Libanons habe ich dann auch einmal übersiedeln müssen, bis ich ein fixes Haus gefunden hatte, das ich renovierte. Und ich glaube, es wurde damals auch so dargestellt, als würde ich vom Libanon aus jetzt geheimdienstliche Aktivitäten starten und so weiter. Das wurden ja auch österreichische Regierungsmitglieder nicht müde, oder sagen wir mal Parteimitglieder dieser Regierung nicht müde, dies zu behaupten, ohne dass darauf je einmal ex officio eine Staatsanwaltschaft reagiert hätte auf all diese Denunziationen. Und ich habe mich sozusagen 16 Monate jetzt im Libanon durchgekämpft im Alltag mit 2 Stunden Strom, keine Trinkwasserversorgung und hatte große Alltagsprobleme. Mit der Möglichkeit, jetzt in St. Petersburg zu arbeiten und dank der logistischen Unterstützung, die ich auch von der Universität erhalten habe, war es mir möglich, jetzt nach St. Petersburg zu übersiedeln, weil ich brauchte dafür sehr, sehr viel bürokratische Hürden, von der Arbeitsgenehmigung bis hin zur Aufenthaltsgenehmigung, die ich heute noch beantrage über die Behörden hier. Das sind alles Wege, die ich machen muss und mache. Und das vielleicht nur zur Information für diejenigen, die meinen, ich sei hier sozusagen on the ticket russischer Entscheidungsträger gelandet. Nein, ich mache sehr, sehr vieles in akribischer Kleinarbeit, die viel Kraft kostet. Das sind nicht nur Amtswege, das war für die Übersiedlung auch einen LKW organisieren, Männer organisieren, die mir helfen. Und ich hatte angefragt, ob es möglich wäre, dass ich einen Transportflieger, der am Rückweg sich befindet, aus Syrien begleiten kann. Es handelte sich in meinem Fall um circa 800 Kilogramm Transport und ein Flieger, der sozusagen leer zurückkehrt, ob ich einen solchen begleiten könnte. Es war zuvor die Frage, ob ich aus dem Libanon übersiedeln kann, aber es ist aufgrund der Sanktionen, aufgrund der Tatsache, dass es keinerlei Speditionsfirmen mehr gibt, die sozusagen aus Staaten, die Sanktionen mittragen, betreiben, unmöglich. Und der Libanon hat sich an den Sanktionen oder beteiligt sich an den Sanktionen ebenso. Also egal, ob es jetzt um Banküberweisungen geht, die nicht stattfinden, es gibt keine Direktflüge. Und es war mir auch nicht möglich, über einen anderen Landtransport aus dem Libanon Richtung Russland zu übersiedeln. Die Strecke wäre an sich nicht so lang. Ja, es sind 3000 Kilometer von dort, wo ich lebe, im Norden des Libanons, bis nach Moskau. Beziehungsweise St. Petersburg ist dann noch ein Stück mehr. Aber es ist wahrscheinlich auch den Schreiberlingen in den deutschsprachigen Redaktionen etwas klar, dass die Landtransporte über Syrien nicht möglich sind.
Und ein kleines österreichisches Boulevardmedium, ich meine ÖE24 titelt jetzt heute, Kneißl, verliert sie jetzt ihre Staatsbürgerschaft? Sie führen dann da aus, dass sie jetzt eben nach St. Petersburg umgezogen sind und sie hätten wohl recherchiert, ob ihr jetzt die Anerkennung, die Aberkennung ihrer Staatsbürgerschaft droht. Konkret beziehen sie sich dabei auf Paragraph 32 des Staatsbürgergesetzes, der vorsieht, ich zitiere einmal, dass einem Staatsbürger, der im Dienste eines fremden Staates steht, die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, wenn er durch sein Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich beschädigt. Frau Kneißl, was sagen Sie denn dazu? Haben Sie Angst oder Sorge, dass Ihnen jetzt womöglich die Staatsbürgerschaft aberkannt werden könnte?
Wissen Sie, Österreich gehörte zu den Ländern, die in den 30er Jahren die höchste Zahl an Staatenlosen schuf, indem politisch missliebige Personen, ob es sich um Kommunisten, Sozialdemokraten oder Menschen jüdischer Herkunft handelte, zu Staatenlosen erklärt wurden. Also wir sehen hier eigentlich eine Wiederholung in österreichischen Denken, ja, und Handeln, dass man wieder offenbar bereit ist, eigene Staatsbürger zu Staatenlosen zu erklären. Die internationale Staatengemeinschaft, und es ist völkerrechtlich verboten, eigene Staatsbürger zu Staatenlosen zu machen. Also jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsbürgerschaft. Wir kennen die Debatte Staatsbürgerschaftentzug, wenn es sich um Terroristen handelt. Und eine Doppelstaatsbürgerschaft vorliegt, nicht wenn nur eine Staatsbürgerschaft vorliegt. Das heißt, angesichts dieser Debatte, die ja nicht nur dieses Medium Ö24 führt, sondern die bereits losgetreten wurde im Juni vom Direktor der Diplomatischen Akademie, wo ich 20 Jahre unterrichtete. Und an dieser Debatte beteiligten sich auch einige andere Juristen, die es besser wissen sollten, ist es gar nicht möglich, mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, weil wir dieselbe Debatte bei Terroristen eben dahin führen mussten, und ich war daran auch beteiligt als Ministerin, dass Personen, die terroristische Handlungen gesetzt haben, wenn sie nur eine Staatsbürgerschaft haben, also beispielsweise die österreichische, ihnen diese nicht entzogen werden kann. Schlussfolgerung aus dem Ganzen: Es lebt sich in Österreich leichter als Terrorist, denn als jemand, der eine andere Meinung vertritt oder der es gar wagt, mit einer russischen staatlichen Universität zusammenzuarbeiten. Weil auch in diesem Beitrag, ich habe ihn gestern kurz überflogen, das Institut unter Anführungszeichen gesetzt wird. Es wird sozusagen in gewisser Weise insinuiert, als sei das nur eine Scheineinrichtung und ich eigentlich hier jetzt vielleicht sogar in Aggressionshandlungen verwickelt sein könnte, ja, also sprich Kriegshandlungen. Und der ehemalige Dekan der juristischen Fakultät, Heinz Meyer, bei dem ich studierte, der mich kennt, geht sogar so weit, indem er sich versteigt in die Behauptung: Naja, noch sind die Argumente zu dünn und nicht ausreichend, um mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, aber, ich zitiere ihn wortwörtlich, es hängt davon ab, wie sie sich verhalten wird. Ja? Also das heißt, ein wichtiger österreichischer Jurist, ein Staatsrechtler, versteigt sich in die Behauptung, ja, sehr wohl können wir sie entziehen, es hängt alles von ihrem Verhalten ab. Also sozusagen, als wäre ich auf Bewährung aber bereits verurteilt, und dann wird man sehen, im Ermessen in gewisser Weise, der österreichischen Behörden mir dann vielleicht doch die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und nachdem mir ja alles Mögliche unterstellt wird, ich erinnere daran, im Jahr 2020 wurde mir unterstellt, auch in Artikeln der FAZ, dass ich die No-Job-Formel auf meinem Schreibtisch gehabt hätte, mit der Nawalny vergiftet wurde. Ich hätte diese Formel an Hunden experimentiert. Ich habe also sozusagen allerhand schon angestellt in den letzten Jahren. Und das ist die Macht dieser Schreiberlinge, dieser Fantasten, aufgrund dieser Zersetzung eines Menschen, der wirtschaftlichen und der moralischen Zersetzung eines Menschen, und ich verwende diesen Begriff aus DDR-Zeiten hier ganz bewusst, habe ich Österreich verlassen müssen, weil ich auf der Straße angespuckt und angepöbelt wurde. Wir haben das ja am Anfang unserer Sendung schon einmal besprochen. Es gibt dazu ja auch eine Dokumentation. Und deswegen ging ich nach Frankreich. Ich hätte nie gedacht, dass ich aus der EU in ihrer Gesamtheit sozusagen derart rausgeworfen werde. Und ich habe mich nicht einmal für ein Begräbnis jetzt einer mir nahestehenden Verwandten nach Österreich begeben, aus Sicherheitsgründen, weil ich mittlerweile den österreichischen Behörden alles zutraue, so wie sie sich verhalten und wie sie sprechen, ja. Also, dass hier niemand, aber überhaupt niemand einmal die Stimme erhebt und sagt, stopp, das geht nicht, man kann sie nicht zur Staatenlosen machen, und dass ich an sich schlechter behandelt werde als jeglicher Terrorist, der in Österreich zufälligerweise eine Doppelstaatsbürgerschaft hat.
Ja, es sind wirklich, wie Sie das richtig gesagt haben, erinnert an Stasi-Zersetzungsmethoden, das, was man mit ihnen da macht. Das ist unerträglich, das ist grotesk, das will ich an dieser Stelle auch mal ganz klar so sagen. Aber ich würde vorschlagen, Frau Kneißl, wir beschäftigen uns jetzt mal mit den wirklich wichtigen Themen, denn da draußen geht das politische Geschehen weiter. Sie waren jetzt diese Woche in Vladivostok beim diesjährigen Eastern Economic Forum, das dort seit 2015 jährlich stattfindet. Das Motto lautete dieses Jahr: Auf dem Weg zur Zusammenarbeit, Frieden und Wohlstand. Vor Ort waren rund 7000 Teilnehmer aus über 50 Ländern zu Gast, und viele hochrangige Politiker waren zugegen, wie beispielsweise der russische Außenminister Sergei Lavrov, aber auch Chinas stellvertretender Ministerpräsident und Indiens Minister für Infrastruktur. Frau Kneißl, können Sie einmal berichten, wie haben Sie das Treffen wahrgenommen? Was waren die Themen und wer ist Ihnen so alles über den Weg gelaufen?
Ja, ich bin sehr froh, dass es mir gelang, physisch gelang, zu diesem Eastern Economic Forum ein zweites Mal zu reisen, weil ich bin mit dieser Übersiedlung, die einige Tage und viele Kilometer in Anspruch nahm, eigentlich erst physisch am Freitag vor einer Woche es war der 8. September, in St. Petersburg gelandet, und es gelang uns dann, ein Ticket für den Sonntag zu organisieren. Das heißt, ich war kaum 36 Stunden hier, und es ging dann weiter nach Vladivostok. Aber ich war sehr, sehr froh, dass es mir physisch gelang, dort zu sein. Das Programm war wie immer sehr dicht, sehr interessant, kaum möglich, all die vielen interessanten Podiumsdebatten zu besuchen, weil vieles gleichzeitig stattfand. Lassen Sie mich hier nur zwei, drei Themenblöcke zitieren, die einfach reflektieren, wo wir bereits stehen. Es ging um die neuen Möglichkeiten, die sich ergeben haben bereits, sondern nicht ergeben werden, aus den Sanktionen für die russische Automobil-, aber auch Flugzeugindustrie. Das heißt, dank gewisserweise der Sanktionen vibriert hier jetzt geradezu, also floriert das alles, was hier an industrieller an industriellem Unterfutter da ist, was man aber sozusagen nicht nützte, weil es war leichter, den deutschen Automarkt zu nützen, und Russland war und ist eigentlich immer noch ein wesentlicher Markt für die deutsche Automobilindustrie. Aber da tut sich einfach sehr, sehr viel. Also die Sanktionen ermöglichen zu diversifizieren. Das haben wir bereits 2014 gesehen, damals vor allem im Bereich der Nahrungsmittel, Agrarsektor, weil Russland ja konterte auf die Sanktionen von 2014 der EU mit Sanktionen im Landwirtschaftsbereich, also starke Reduktion von landwirtschaftlichen Gütern. Und jetzt mit diesen 17.000 Sanktionen, die seit letztem Jahr das Land sozusagen in die Zangen nehmen, dreht sich sehr, sehr vieles im Hochtechnologiebereich, aber vor allem eben auch im Industriesektor, Automobilindustrie. Ich selbst habe gesprochen auf zwei Panels rund um die neuen geopolitische Ausrichtung, multipolare Welt, war mit Maria Sacharowa auf einem Podium und wurde eben auch befragt zu meiner Einschätzung, was hier die Rolle Europas anbelangt. Und ich glaube, die wesentliche Aussage, die von russischer Seite hier mehrfach getätigt wurde, unter anderem auch von Vizeaußenminister Titov, und ich habe es ähnlich formuliert oftmals in Interviews, die Wende ist erfolgt. Das heißt, die Hoffnung, die man in Deutschland da oder dort unter den vernünftigeren Stimmen hat, naja, man könnte vielleicht doch wieder an einer Normalisierung arbeiten und anknüpfen, die wird im wirtschaftlichen Sektor nicht so erfolgen. Also es war am Eastern Economic Forum eines ganz klar, Russland hat auf Osten gedreht in seiner Zusammenarbeit mit Partnern, ob es jetzt Volksrepublik China ist, das große Indien. Es waren aber auch vertreten Staaten in Myanmar, Laos, Vietnam, also nicht nur die ganz großen asiatischen Volkswirtschaften, sondern eben auch diese sogenannten kleineren Tigerstaaten. Und da verfügte Russland auch über ein gewisses Erbe aus der Zusammenarbeit aus UdSSR-Zeiten. Das heißt, hier ist diese 180-Grad-Wende, die Russland unternommen hat, mit Blick auf wirtschaftliche Zusammenarbeit, die ist erfolgt. Und das würde ich sagen, ist das ganz große Thema, weil wir uns hier jetzt nicht mehr akademisch unterhalten über, naja, findet Multipolarität statt, was könnte das implizieren, sondern die Welt hat sich in neue Ausrichtungen neu erfunden in gewisser Weise, und das zeitigt ganz konkrete Folgen für die Ausrichtung der russischen Wirtschaft.
Ja, und auch der russische Präsident Wladimir Putin hat vor Ort eine Rede gehalten. Er erklärte dabei, dass sich die Landschaft der internationalen Wirtschaft zum Teil deshalb verändert hat, weil, wie er sagt, ich zitiere ihn, einige Länder, vor allem die westlichen Nationen, das System der Finanz-, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit ihren eigenen Händen vernichtet haben. Frau Kneißl, haben Sie die Rede Putins verfolgt und was sagen Sie auch zu seinen inhaltlichen Ausführungen?
Ja, ich habe sie verfolgt. Ich war Gast in der Plenardebatte und seine Rede war wie immer sehr klar und voll von Zahlen und Fakten. Er ist jemand, der sich hier sehr gerne in gewisse Zahlen, Details auch hineinbegibt. Das ist mir bei vielen seiner Reden in den letzten Jahrzehnten aufgefallen. Und er beherrscht das Thema. Also die Entdollarisierung beispielsweise ist ein Thema, das Wladimir Putin mehrfach in der Vergangenheit aufgegriffen hat, ob bei St. Petersburger Wirtschaftsforum oder an einer anderen Stelle. Und mit diesem großen Sanktionspaket, mit dem Bruch sämtlicher internationaler Normen, was Vertragsrechts anbelangt, also wir kennen den deutschen Begriff Vertragstreue, das heißt Verträge sind zu halten, mit dem Einfrieren von Guthaben der russischen Zentralbank, mit dem, ja, die Liste ist lang, sie geht ja bis hin jetzt zum Konfiszieren von russischen PKWs, wenn sie in den EU-Raum fahren. Da hat Europa vor allem, also die Europäische Union, würde ich sagen, eines verloren, nämlich das Vertrauen in ein funktionierendes Rechtssystem. Und ich würde sagen, das ist der größte Verlust, weil eine Inflation, eine Energiekrise, das kann man alles bewältigen. Aber Zukünftig werden Finanzzentren und wird auch ein Rechtsstand für einen Vertrag. Jeder, der einen internationalen Vertrag einmal abgeschlossen hat, weiß, es wird dann der Rechtsstand eben auch formuliert im Falle eines Streites, vor welchem Gerichtsstand, mit welchem Rechtssystem wird das ausgetragen oder wird ein Vergleich erarbeitet. Das waren in der Vergangenheit Rechtssysteme im EU-Raum und das ist vorbei. Also wenn Präsident Putin sagt, mit den eigenen Händen haben die Europäer und hat der Westen insgesamt, weil es geht ja hier auch vor allem um die Dedollarisierung, ihr eigenes Finanzsystem, das mehr oder weniger seit Bretton Woods, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, die internationalen Finanz- und Handelsbeziehungen dominierte, zerstört, ja. Es ist mittlerweile eben nicht nur ein akademisches Thema, sondern es findet tagtäglich statt, dass Regierungen, Volkswirtschaften sagen, wir handeln in unseren nationalen Währungen. Wir schaffen über die BRICS-Bank einen Währungskorb, der auch eine gewisse Liquidität hat, um eben hier aus der Dollar-Hegemonie auszusteigen. Das alles ist natürlich noch mit vielen Kinderkrankheiten behaftet. Das ist ein ruppeliger Weg. Das ist eine Tatsache, weil beispielsweise wir mitnehmen den Fall Russland-Indien. Indien ist zum größten Erdölimporteur Russlands aufgestiegen im Jahr 2022. Jetzt verfügt Russland über eine riesige Menge an indischen Rupies. Dem steht aber jetzt nicht gegenüber eine Industrieproduktion, mit der wiederum diese Rupies sozusagen nützlich wären. Im Fall Chinas ist das etwas anderes, aber man arbeitet an Formen für einen Währungskorb, an Varianten für einen Währungskorb, um einfach auch eine neue Liquidität zu erzeugen. Das ist in vollem Gange. Also daher, ich glaube, auch Präsident Putin hat sehr klar gemacht, die Welt hat sich gedreht. Und wie gesagt, von deutscher Seite höre ich immer wieder so diese manchmal naive, manchmal etwas hoffnungsvolle Frage, naja, wir müssen jedenfalls die Beziehungen zu Russland irgendwie aufrechterhalten, es werden wieder bessere Zeiten kommen, es werden andere Bundesregierungen kommen und für den Zeitpunkt möchten wir dann sozusagen mit Russland wieder Handel treiben. Ich glaube, wir werden nicht zu einem Status quo ante Frühjahr 2022 zurückkehren. Ich hoffe, dass auf akademischer Ebene, konsularischer Ebene, Direktflüge, was immer man an technischen Themen hier nehmen möchte, es wieder zu einer Art Normalisierung kommen kann. Davon gehe ich auch aus. Aber im Bereich der großen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die gerade zwischen Deutschland und Russland ja eine sehr, sehr intensive war. Diese Zeiten sind vorüber und das schlägt sich auch im akademischen Bereich nieder. Also die Universität St. Petersburg, wo ich im Juni für die Germanistik und Philologie einen öffentlichen Vortrag hielt. In der Debatte wurde von den Studenten immer wieder auch gefragt, ja, was mache ich jetzt mit meinem Deutschstudium? Ich merke schon, obwohl ich noch nicht fertig bin mit meinem Studium, so der Grundtenor vieler Studierenden, ich habe nicht mehr diese Arbeitsplatzperspektive, die wir noch vor 5, 6 Jahren hatten, weil einfach tausende deutsche Unternehmen deutschsprechende russische Mitarbeiter suchten. Daher Beispiel ein Schritt, der seitens der Germanistik an der Universität erfolgte, man kombiniert jetzt Deutsch mit Türkisch.
Ja, und Frau Kneißl, lassen Sie uns auch auf einen sehr spannenden Überraschungsbesuch zu sprechen kommen. Denn erstmals seit 2019 hat Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un Russland besucht, nach einem gemeinsamen Besuch des Weltraumbahnhofs Vostochny lud der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Abendessen ein, um dort über die weitere Stärkung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern anzustoßen. Kim Jong-un bekundete seinerseits seine Unterstützung für Russland und sagte, dass die russische Armee und das russische Volk mit Sicherheit einen großen Sieg erringen werden. Die beiden Länder seien übereingekommen, ihre strategischen Beziehungen im Kampf um die Verteidigung der souveränen Rechte und der Sicherheit weiter auszubauen. Laut russischer Medien sagte Kim, die Beziehungen zu Russland hätten für sein Land Priorität. Russland führe einen heiligen Krieg, um seine Souveränität und seine Sicherheit zu verteidigen. Nordkorea werde Putin und seine Entscheidungen immer unterstützen. Zusammen werde man den Imperialismus bekämpfen. Ja, und im Westen wurde das Treffen der beiden naturgemäß sehr kritisch beäugt, vor allem was auch die militärische Zusammenarbeit betrifft. Frau Kneißl, wie haben Sie denn den Besuch verfolgt und was ist Ihr Resümee dieses Treffens?
Ja, es war ein, es herrschte ein, sozusagen ein gewisses Bienensausen im Bienenstock, oder mir fehlen jetzt die richtigen Beschreibungen dafür, aber unter den Journalisten, den Teilnehmern des Wirtschaftsforums war spürbar, am Dienstag, Mittwoch, naja, kommt vielleicht sogar Kim Jong-un als Überraschungsgast für die Plenardebatte. Also er sorgte für viel, viel Gerüchteküche. Aber er war dann natürlich bilateral in diesem Besuch präsent und nicht am Forum selbst. Aber das sorgte sozusagen für viel Gerüchteküche dort. Das, was mir ad hoc sozusagen jetzt mal als erster Gedanke kommt, wenn ich bei Ihren Zitaten und diesem Gala-Dinner, den Tischreden, die zitiert wurden, erinnern wir uns an das Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un. Also damals hat der nordkoreanische, ist nicht Präsident, sondern Vorsitzende der Kommunistischen Partei, hat eigentlich bereits aus seiner Isolation herausgeführt. Also man bemüht sich um einen Kontakt zu Nordkorea. Das ist von US-amerikanischer Seite der Fall gewesen. Das war aber auch in einigen europäischen Regierungen über die letzten Jahre immer wieder spürbar. Das heißt, diese absolute Isolation, mit Kim spricht man nicht, die ist im Westen auch schon gefallen, spätestens mit den Treffen zwischen Donald Trump und Kim. Aber in diesem Fall jetzt hat dieser Besuch noch eine viel, viel bedeutendere Rolle. Es geht nicht nur um, wie kann man jetzt sozusagen das nordkoreanische Waffenarsenal unter Kontrolle halten, vor dem der Westen offenbar zittert, wenn man hier die Berichte dazu liest, sondern es geht wirklich um eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea. Der russische Verteidigungsminister Shoigu war vor einigen Monaten in Nordkorea und hat vieles vorbereitet für das, was bei diesem Staatsbesuch jetzt auch noch in Verträge umformuliert wurde, neu herausgearbeitet. Und da spielt zweifellos die Zusammenarbeit im Militärbereich, aber auch Raumfahrt eine große Rolle. Und aus nordkoreanischer Sicht ist Russland ein Partner, der sozusagen auch eine Alternative sein kann zu Volksrepublik China. Also man ist dann nicht nur auf den chinesischen guten Willen angewiesen, sondern man hat Russland als einen Gegenpartner und auch für Russland ist Nordkorea mehr als jetzt nur ein Militärverbündeter, sondern spielt in diesem multipolaren Gefüge, das sich hier herausbildet, auch eine Rolle im Vergleich zu China.
Ja, und lassen Sie uns auch einen Blick wie gewohnt rüber in die Ukraine werfen, denn dort war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zu Wochenbeginn zum vierten Mal vor Ort. Sie hat sich dort mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmitri Kuleba getroffen und versicherte ihm auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erneut, ich zitiere sie einmal, wir helfen euch nicht nur, sondern wir stehen an eurer Seite, solange wir uns braucht, an jedem einzelnen Tag, no matter how long it takes. Deutschland sei auch, das hat sie nochmal ausgeführt, mit 22 Milliarden Euro inzwischen der zweitgrößte Geldgeber der Ukraine weltweit. Im nächsten Jahre werde Deutschland zudem die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin ausrichten. Ja, und während einer gemeinsamen Pressekonferenz äußerte sich der ukrainische Außenminister Kuleba am Montag dann auch zu den deutschen Vorbehalten gegen die Entsendung von Taurus-Raketen. Er sagte dort, ich zitiere ihn einmal, sie werden es sowieso tun. Es ist nur eine Frage der Zeit und ich verstehe nicht, warum wir hier die Zeit vergeuden. Ja, Frau Kneißl, haben Sie am Rande der Konferenz, auf der Sie jetzt waren, dieses Treffen verfolgt und wie schätzen Sie auch ja die etwas undiplomatische Äußerung des ukrainischen Außenministers ein?
Ja, fangen wir vielleicht mit dessen Äußerung an. Es hat sich, glaube ich, herumgesprochen unter vielen Befürwortern, vor allem auch Militärs, die in den letzten Monaten ukrainische Soldaten ausbildeten in Deutschland. Also hier waren federführend britische Militäreinheiten, die auf deutschem Boden ukrainische Brigaden trainierten, die für diese Sommeroffensive, die seit Juni im Gange ist, eben vorbereiteten. Und die Einsicht, die bedauerliche, die jetzt 3-4 Monate später erfolgt, ist folgende. Es fehlt an kampferprobten, routinierten Kommandanten. Und alle, die eine gewisse Kampferfahrung hatten, sind ja, außer Gefecht gesetzt worden, in welcher Form auch immer. Das heißt, dieses Material als solches, das fliegt und fährt ja nicht von alleine, sondern dafür braucht es professionell ausgebildete Piloten, Panzerkommandanten und vieles mehr, die nicht vorhanden sind. Das ist, glaube ich, das Hauptthema. Also der sogenannte menschliche Faktor, der trotz Drohnen und Algorithmen Kriegsführung dann letztendlich in dieser großen Panzerschlacht, die sich hier abspielt, doch noch erforderlich ist. Und die Aussage von Kuleba, ja, sie werden sowieso machen, es ist nur eine Frage der Zeit, das ist offenbar jetzt die Erfahrung, Deutschland bricht immer wieder ein. Ja? Also alles, was im Frühjahr 2022 noch nicht möglich schien, war dann ein paar Monate später doch möglich, hat aber nicht die erwünschten Erfolge gezeitigt oder hat nicht zu der Wende im Schlachtfeld geführt, auf die man setzte. Und das ist das eine zu Kulebas Ausführungen des ukrainischen Außenministers, was Annalena Baerbock anbelangt. Ich glaube, es bedarf hier keiner weiteren Ausführungen. Das ist eine Wiederholung von bekannten Standpunkten. Russland muss militärisch besiegt werden. Das ist die Doktrin, die vor allem in der deutschen Bundesregierung herrscht, aber nicht nur dort. Und wenn diese Doktrin nicht aufgeht, dann weiß ich nicht, welche Folgen das für die NATO-Strukturen, für die EU und so weiter haben wird. Weil da geht es dann um mehr als Rücktritte einzelner Politiker. Und diese Formel, whatever it takes, wir kennen die aus dem Jahr, ich glaube es war 2009 oder 10, damals EZB-Chef Draghi hat mit diesem einen Slogan den Euro gewissermaßen in der Wahrnehmung der Finanzmärkte gerettet. Er ist damals von einem EZB-Gipfel rausgegangen und hat gesagt, whatever it takes. Ja, also wir drucken so viel Geld, wir ergreifen alle Maßnahmen, die uns makroökonomisch zur Verfügung stehen, um den Euro zu halten. Und diese Formel des whatever it takes, die hat ja jetzt nicht nur Baerbock in dieser Aussage verwendet, sondern das lesen Sie mittlerweile in jedem Kommentar, den westliche Politiker gemeinsam mit Kuleba in Washington Post und wo auch immer sozusagen als als Gastkommentare festhalten. Diese Artikel enden immer mit dem whatever it takes, ja. Also das ist ja mittlerweile langweilig geworden, diese Formel. Es ist, es zeigt nur, wie viel PR, wie viel Kommunikation in der westlichen Haltung steckt und wie wenig Diplomatie, wie wenig auch volkswirtschaftliches Gespür mehr vorhanden ist. Also das sind nur mehr Slogans, das sind nur mehr Worthülsen. Also was ein Draghi einst formulierte und damals für den Euro entscheidend war, das ist eben jetzt offenbar auch there is no alternative, whatever it takes. Und die restlichen Worthülsen, die werden eben jetzt in Richtung Ukraine-Krieg eingesetzt. Das ist, ich würde sagen, das wird nicht reichen.
Ja, und es kam diese Woche zu einem weiteren diplomatischen Fauxpas, und zwar des ukrainischen Präsidentenberaters Michail Podolyak. Er sagte in einem Interview, dass China ein schwaches intellektuelles Potenzial habe. Er sagte, dass China und Indien trotz ihrer Erfolge im wissenschaftlichen Bereich nicht verstehe, was die moderne Welt bedeute. Er sagte, das Problem dieser Länder ist, dass sie die Konsequenzen ihrer eigenen Schritte nicht analysieren. Das intellektuelle Potenzial dieser Länder ist schwach, das betonte er so. Zudem warf er China, Indien und der Türkei vor, mit dem Krieg in der Ukraine Geld zu verdienen. Ja, und diese Aussage, die hat nun Konsequenzen für den Präsidentenberater. Denn auf die Frage, wie Peking dazu stehe, erwiderte Mao Ning, die offizielle Vertreterin des chinesischen Außenministeriums, bei einem Briefing am Dienstag, er muss eine Erklärung abgeben und sich rechtfertigen. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn die Aussage des ukrainischen Präsidentenberaters und woher kommt diese Arroganz, diese Hybris?
Ja, wahrscheinlich müssen wir es wirklich festhalten an dieser Arroganz, an einer Art Herrenmenschendenken, Herrenmenschenideologie, die sich in der Ukraine ja nicht nur dort offenbar fest verankert ist. Nämlich wir sind die Besseren, wir sind die Wichtigsten, wir sind zentral. Und alle anderen sind in gewisser Weise Untermenschen. Also er hat nicht das Wort Untermenschen in den Mund genommen, aber es läuft in gewisser Weise darauf hinaus. Fast 3 Milliarden Menschen als intellektuell unterbelichtet darzustellen, ist doch ein harter Tobak. Das ist jetzt nicht nur wenig diplomatisch, sondern das ist schlichtweg dumm und, wie Sie gesagt haben, arrogant. Aber ich würde sagen, es lässt noch viel tiefer blicken, nämlich in eine eben tiefsitzende Herrenmenschenmentalität, die ja nicht nur bei dieser Person offenbar fest verankert ist. Wir kennen die Aussagen diverser ukrainischer Diplomaten, die auch in Deutschland auf Posten waren, wie sie über ihr Gastland denken, wie sie über den Rest Europas denken. Und wer nicht nach der ukrainischen Pfeife im Moment tanzt, ist auf Todeslisten festzuhalten, wie das unter anderem auch meine Person anbelangt, muss vernichtet werden, darf nicht zu Wort kommen. Und wie es der ukrainischen Opposition geht, das interessiert in der EU niemanden, dass Oppositionsparteien verboten werden, dass der Rest der Welt auch ukrainische Wahlen finanziell unterstützen muss, sonst finden diese nicht statt und. Also bei all dem geht offenbar die Europäische Union in diese 27 nationalen Regierungen ohne mit der Wimper zu zucken mit. Und wir haben vor 2-3 Wochen, glaube ich, gesprochen über die Aussage, war es Podolyak oder ein anderer, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, der gemeint hat, alles Russische muss vernichtet werden. Wir diskutierten das damals kurz und meine Anmerkung, was mich am meisten erschüttert, ist das Schweigen im Walde, so hieß ja damals auch der Podcast. Die völlige Funkstille, die dann Berlin, Wien, Brüssel, da sagt keiner was. Nein, alles Russische muss zerstört werden. Und auch jetzt, es ist ja niemand bereit, hier der Ukraine auch noch einen Funken von, wie soll man sagen, Standards, die eigentlich im zwischenmenschlichen, im zwischenstaatlichen Umgang miteinander zu gelten haben, sie daran zu erinnern. Ja, also es muss auch ein Weg erfolgen. Es müsste eigentlich, bevor man sich an irgendeinem Tisch sitzt, beispielsweise über technische Fragen wie Feuerpause zu unterhalten, müsste man sich auch darüber mal einig sein, dass man eine andere Sprache verwendet. Und es ist eine Sprache derzeit in Verwendung, vor allem in Brüssel, Berlin und Kiew, die erschaudern lässt.
Ja, und lassen Sie auch auf ein weiteres Ereignis blicken, das erschaudern lässt. Denn wie die Europäische Kommission diese Woche bestätigte, dürfen russische Staatsangehörige viele persönliche Gegenstände bei Reisen in die EU nicht mitnehmen. Güter und Waren, die von Privatfahrzeugen und Smartphones bis hin zu Seife und sogar Toilettenpapier reichen, seien sanktioniert und können daher nicht in EU-Länder gebracht werden, auch nicht vorübergehend oder bei Touristenreisen. Das erklärte nun die EU-Kommission. Die jüngsten Antworten der EU-Kommission auf die sogenannten häufig gestellten Fragen, die jetzt am Freitag veröffentlicht wurden, beziehen sich speziell auch auf russische Autos. Sie schreiben, es ist unerheblich, ob die Fahrzeuge privat oder gewerblich genutzt werden, solange sie in die Kategorie der sanktionierten Waren fallen, so hieß es aus Brüssel. Das Verbot bezieht sich auf Fahrzeuge mit russischem Kennzeichen und die in Russland zugelassen sind, heißt es in der Erklärung. Und dabei wurde auch noch ergänzt, dass dabei auch die Dauer des möglichen Aufenthalts eines Fahrzeuges in der EU nicht von Relevanz sei. Ja, die Klarstellung, die erfolgte jetzt nach einer Reihe von Vorfällen, bei denen deutsche Zollbehörden mindestens seit Juli private russische Autos bei der Einreise beschlagnahmen. Ja, Frau Kneißl, ich frage mal jetzt etwas provokativ. Ist das nicht Rassismus, was hier geschieht?
Ich komme zu meinem Eingangsanmerkung noch einmal zurück. Die Europäische Union und allen voran Staaten wie Deutschland und Österreich, aber auch der Nicht-EU-Staat, die Schweiz, haben mittlerweile sämtliche Rechtsstandards aufgegeben, die an sich diese Staaten immer ausmachten als sicher. Und das ist meines Erachtens das viel größere Problem, das langfristig auch Deutschland beschäftigen wird. Weil natürlich, wenn sich russische Staatsbürger sozusagen fast nackt ausziehen müssen, um nachzusehen, was führen sie mit sich, und das gilt nur für Russen, dann ist das Rassismus. Aber das hatten wir ja in der Vergangenheit schon, wenn es um Bankkonten geht. Also in Österreich hatte jeder Probleme, der seinen Pass als Geburtsort Moskau oder eine andere russische Stadt stehen hatte, auch wenn diese Person eine österreichische Staatsbürgerschaft hatte. Also das verursachte bereits Probleme für Bankverbindungen. Und wenn Sie so wollen, was ist Rassismus? Ja, egal, ob es um eine Bankverbindung geht oder um die Beschlagnahmung eines Wagens. Und das ist tragisch problematisch für die jeweils betroffene Person. Aber letztendlich ist es ein Offenbarungseid, ein ganz brisanter. Was ist passiert mit dem Rechtswesen, mit all dem, was eben Recht anbelangt, egal ob es sich jetzt um Finanzrecht, um Versicherungsfragen oder was auch immer handelt. Also hier wurde Recht gebrochen, wird Recht gebrochen auf allen Ebenen, wie auch die Beschlagnahmung von russischen Vermögen, ob jetzt von Einzelpersonen oder Firmen. Und das alles wird diesen Staaten und ihren Volkswirtschaften noch auf den Kopf fallen.
Ja, Frau Kneißl, und lassen Sie uns auch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts nochmal auf den G20-Gipfel zurückblicken. Wir haben ihn in unserem letzten Podcast schon angesprochen, aber da war es noch so, dass zur Zeit unserer Aufzeichnung der G20-Gipfel am Laufen war. Jetzt haben sich die G20 auf eine Abschlusserklärung geeinigt, ohne direkte Kritik an Russland darin zu äußern. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg verurteilten die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer den Einsatz von Gewalt zur Erzielung von Geländegewinn, ohne jedoch Russland beim Namen zu nennen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz lobte einen Gipfel der Entscheidungen, wie er ihn nannte. Der russische Außenminister Sergej Lavrov wertete den Gipfel als diplomatischen Erfolg. Moskau habe die Versuche des Westens, die Themensetzung des Gipfels zu ukrainisieren, verhindert, sagte er. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf den G20-Gipfel zurück?
Der G20-Gipfel ist ein Auslaufmodell und allein die Tatsache, dass man sich eigentlich auf nichts wirklich dort einigen konnte, außer dass die Afrikanische Union jetzt ähnlich wie die Europäische Union ein Mitglied ist, das war das einzige Ergebnis, hat der Gipfel an sich nichts zu verkünden. Und wir sehen, dass im Vergleich dazu der BRICS-Gipfel in Johannesburg mit der Aufnahme von 6 weiteren Mitgliedern, also mittlerweile 11 ständige Mitglieder des BRICS, beziehungsweise auch Shanghai Cooperation Organization und viele andere, dass sich die Welt eben dreht, nicht nur wenn es um Währungskörbe geht, um Militärallianzen, sondern auch um internationale Organisationen. Und nicht nur, dass man in diesem Schlussergebnis sich auf wenig einigen konnte, sondern auch das Fernbleiben von wichtigen Akteuren. Das alles schwächt natürlich diese Institution. Aber ich würde sagen, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt da wenig übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich glaube nicht, er hätte die Möglichkeit gesehen hätte, offen und ehrlich, wie es vielleicht die Art eines Hanseaten ist, die Dinge auf den Punkt zu bringen und zu sagen, nee, das lief nicht gut, ja. Das kann er nicht. Hätte vielleicht ein Helmut Schmidt gemacht. Aber das macht kein Olaf Scholz, ja. Also es sind unterschiedliche Hanseaten.
Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals, wie immer, für Ihre sehr guten Einschätzungen und ich freue mich dann schon, wenn wir uns nächste Woche wieder zusammentreffen, hier bei Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.
Vielen Dank. Alles Gute, einen schönen Sonntag unseren Hörern.
Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörer, dass ihr hier wieder mit dabei war und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.